Früher geliebt, heute gecancelt. Ethik in der Werbung. Ein studentischer Podcast des Lehrstuhls Medienwissenschaft an der Universität Regensburg.
Disclaimer: Dieser Podcast beinhaltet Werbeclips mit rassistischer Sprache.
Wo ist der Mohr? Wo ist der Mohr?
Jetzt wird die große Frage geklärt. Der Mohr ist das süße Siegel, der Orden, die Auszeichnung für die beste Vollmilchschokolade seit 100 Jahren von Sarotti. Der Mohr, das süße Siegel für die einzige Schokolade nach dem ganz geheimen Milch-Milch-Milch-Rezept von Sarotti. Der Mohr ist nur in den blauen Tafeln, die jetzt überall in den Geschäften sind. Der Mohr, der große Belohnungshappen, nur für die, die das größte Stück vom Besten verdient haben.
Und damit ein herzliches Willkommen zu unserer heutigen Folge. Wie ihr sicherlich gehört habt oder euch hoffentlich gedacht habt, diese Werbung, die wir gerade gehört haben, würde so niemals wieder gespielt werden. Warum? Weil sie aus den 60er Jahren stammt und definitiv Inhalte beinhaltet, die heute nicht mehr in Ordnung wären. Simon und ich werden uns heute ein bisschen näher über Werbung aus den 60er Jahren unterhalten. Und damit ihr wisst, wer sich darüber unterhält, zur Vorstellung, ich bin Nathalie, ich studiere Medienwissenschaften im 7. Semester.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Simon, ich bin 22 Jahre alt und studiere Medienwissenschaft im 5. Semester hier in Regensburg. Thema der heutigen Podcast-Folge wird sein, inwiefern gesellschaftliche Normen medial geprägt sind. Dies werden wir anhand von Radiowerbung aus den 1960er Jahren analysieren. Und in unserem Fallbeispiel beziehen wir uns größtenteils auf Alltagsrassismus. Wir werden aber auch kurz auf die Rolle der Frau eingehen. Aber nicht zu viel, denn in einer anderen Folge dieser Podcast-Serie wird genauer auf Sexismus drauf eingehen. Also hört auch da rein. Ja, ist für mich jetzt hier die erste Experience hinter einem Mikrofon als Podcast-Moderator. Schon crazy, oder?
Ich find's auch wahnsinnig verrückt. Also steckt so viel mehr dahinter. Du hast so viele Sachen, auf die du achten musst. Du hast die Lautstärke, das Mikrofon und auch die Gesprächsatmosphäre ist eine ganz andere. Du sitzt so
ganz
weit weg.
Ganz anders. Ganz anders. Muss auch ehrlich sagen, ein bisschen aufgeregt bin ich schon.
Genau. Wir werden euch heute durch das Thema leiten. Und zwar haben wir uns als allererstes gefragt, wie Sprache unser Denken beeinflusst, vor allem auch Sprache in der Werbung. Gehen dann da auf diesen Medienteil quasi ein, haben noch ein Exempel von Sarotti mitgebracht, das werden wir mit euch besprechen und dann geht's auch schon zu einem Ausblick. Wie eben schon gesagt, wir sehen ein bisschen den Ursprung in der Sprache und da hat Humboldt damals schon gesagt, dass Sprache das bildende Organ der Gedanken sei. Sprich, Gedanken können erst entstehen, wenn wir sie in Sprache kodieren und nur weil wir Worte finden, die unsere Gefühle ausdrücken, entstehen Gedanken, die wir dann letztendlich verbalisieren. Ein bisschen abstrakt für den Anfang, aber
ja.
ich glaube, man kommt mit. Also Gedanken können nur dadurch entstehen, dass wir sie als Sprache in unserem Kopf kodieren.
Ja, Sprache ist ein super interessantes Thema. Auch in der Forschung zur Werbung wird häufig die Sprache erforscht, denn auch die Werbesprache ist ein weites Feld, wie Bernd Samland in seinem Werk Die Sprache der Werbung schreibt. Er sagt, dass von der Wahl des Markennamens, der Wahl der Werbeslogans, im Fachdeutsch auch Claims genannt, von den Produktbeschreibungen, Anzeigentexten bis hin zur generellen Wortwahl eines Unternehmens in der Kommunikation mit seinen Kunden und Kundinnen Sprache schon fast den wichtigsten Aspekt darstellt.
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn wir uns mal vorstellen, wie Unternehmen mit den Markennamen spielen. Wann hast du das letzte Mal Suchmaschine gesagt anstatt Google?
Ja, es ist mittlerweile voll etabliert, dass man Google sagt, ne?
Eben. Oder Tempos anstatt Taschentücher, weil es auch eben kürzer ist und jeder weiß, was gemeint ist.
Kurz und prägnant, ne?
Das heißt, das sind Beispiele dafür, die zeigen, dass Konzerne ihre Markennamen als Norm in der Sprache verankern möchten. Und wenn wir das Ganze jetzt auf unser Sarotti-Beispiel übertragen, also die Werbung, die wir am Anfang gehört haben,
ja.
Wieso haben sie nicht gesagt, wer kriegt Sarotti oder wo ist die Sarotti-Schokolade? Wieso wird die Werbefigur in den Vordergrund gezogen? Und diese Figur, die für Sarotti steht, ist in dem Wortlaut, wie sie dort ausgesprochen wird, heute sprachlich höchst problematisch, wenn nicht sogar cancelbar.
Oh ja. Wir machen zum Abschluss auch den Werbebegriff nochmal ein Stück größer. Katharina Reis fragt sich in die Sprache der Werbung zum Beispiel, was Werbung überhaupt ist. Mit Brockhaus meint sie, Werbung sei die planmäßige Beeinflussung einer Personengruppe mit dem Ziel, zu einem bestimmten Verhalten anzuregen.
Auf jeden Fall. Und ich meine, wir reden ja nicht nur von einer Werbung, die dazu anregt, dass wir etwas konsumieren, sondern auch die Politik macht sich der Sprache Gebrauch. Wenn wir an einen Wahlkampf denken, dann steht überall gefühlt der Slogan, wer uns wählt, wählt Sicherheit. Oder auf AfD-Plakaten ist zu lesen, Deutsch statt Gendern. Das impliziert ja auch schon eine bestimmte Meinung, die von außen vorgegeben wird.
Ja, so kann Sprache nämlich auch verwendet werden. Aber wieso kann Werbung so erfolgreich sein? Das tut sie unter anderem, indem sie sprachliche Welten baut. Ich habe bei der Recherche einen Ausschnitt aus der Sendung Quarks & Co. gesehen. Der verwendete Clip stammt aus einer alten deutschen Talkshow, wurde auch nicht genannt, welche Show. Dort wurde Folgendes gesagt, die Werbung hat ja nun nicht die Aufgabe, und ich glaube, es ist gut so, dass sie diese Aufgabe nicht hat, eine unheile Welt zu zeigen, sondern sie soll die schönen Seiten zeigen.
Na dann, hören wir doch mal rein, wie so eine wunderbar schöne Welt in den 80er Jahren war.
Nimm zwei. Liebe Mutter, hier ist eine gute Nachricht für Sie und Ihre Familie.
Nimm zwei.
Nimm zwei ist da, ein gesundes Bonbon mit 10 lebenswichtigen Vitaminen.
Das schmeckt. Und das ist so gesund wie Sonnenschein und Obst und frisches Gemüse.
Nimm zwei.
Ihre ganze Familie braucht es jeden Tag.
Schon 2 Stück reichen für den Tag.
Holen Sie sich bei Ihrem Kaufmann eine Gratisprobe. Nimm zwei.
Das ganz gesunde Bonbon ist da. Nimm zwei, nimm zwei, nimm zwei.
Und ich stelle jetzt mal die These auf, dass Werbung mit der Sprache eine perfekte Welt malen möchte. Die Frage ist nur, eine perfekte Welt für wen? Wir müssen uns immer im Hinterkopf behalten, dass wenn wir ein Bild gezeichnet sehen, gibt es nicht nur das Bild, sondern es steht auch immer noch ein Zeichner dahinter. Und auch dieser Zeichner hat nur einen speziellen Blickwinkel, den er einfangen kann. Also müssen wir uns de facto auch die Frage stellen, schließt Sprache nicht auch eine bestimmte Menschengruppe aus?
Ja, bei der Sarotti-Werbung auf jeden Fall. Hier wird nicht nur ein abwertender Begriff für eine ganze Menschengruppe benutzt, mit dem M-Wort, sondern auch die Schokoladenkonsumenten und Konsumentinnen werden auch in ein Machtgefälle gesetzt. Sie sind diejenigen, die jemanden oder etwas kriegen oder haben dürfen, das ihnen untergeordnet zu sein scheint. Und hier müssen wir eigentlich über Medien im Allgemeinen reden. Im Grunde macht Werbung nämlich genau das, was wir als MedienwissenschaftlerInnen eh schon kennen.
Dafür gibt es einen Fachbegriff, der nennt sich Framing. Und Framing meint, dass bestimmte Worte beeinflussen können, wie wir Sachverhalte wahrnehmen. Sprich, wenn jetzt jemand, oder wenn ich dir erzähle,
ja,
wie geil Kuchenbacken ist. Du hast
ja,
noch
ist geil.
Okay, aber stellen wir mal vor, in diesem Fallbeispiel, du hast noch nie zuvor Kuchen gebacken, du weißt überhaupt nicht, was das ist oder wie das ist. Und
ja,
ich erwähne super viele positive Wörter, wie das macht super viel Spaß und du hast ganz viele tolle Backzutaten und danach das Geschmackserlebnis ist eine Gaumenexplosion und du denkst dir nur, hey, das muss doch ein tolles Erlebnis sein.
Das muss ich selber ausprobieren, obwohl ich es nie erlebt habe, ne?
Genau, einfach nur aufgrund meiner Wortwahl. Und das ist jetzt ein Alltagsbeispiel, das kann man aber auch auf den journalistischen Kontext übertragen, in wissenschaftlichen Texten zum
ja,
Beispiel. Und gerade auch bei in der Flüchtlingspolitik werden ja oder auch generell im Bundestag werden Wörter benutzt, die einen dazu bringen sollen, bestimmte Sachen anzunehmen oder bestimmte Sachverhalte, Gefühle hochzuholen und Menschen zu stereotypisieren oder so.
Sicherlich auch im Sportjournalismus so, wenn geschrieben wird, die Mannschaft hat gut gespielt, dann denkt man sich das sicherlich auch.
Eben. Dazu kommen wir aber gleich später noch. Das ist nämlich so eine ganz spannende Sache zwischen Wahrnehmung und Realität. Fun Fact an der Stelle, wenn wir gerade schon von Medien sprechen und wie sie die Sprache prägen. Ein kleiner Duden-Exkurs tatsächlich. Der Duden hat seinen Ursprung beim Wörterbuch von Siebs. Das war das Buch der deutschen Bühnensprache. Weil damals kamen mehrere Menschen aus verschiedenen Regionen und haben Theater auf der Bühne gespielt. Das Problem war nur, dass die alle verschiedene Dialekte quasi gesprochen haben. Und Siebs hat sich dann dran gemacht und eine einheitliche Lautung in diesem Buch festgehalten.
Okay.
Und das war so der Ursprung, der wurde dann immer weiterentwickelt bis zu den DDR-Zeiten. Da gab es ein Autorenkollektiv, das sich dann dran gemacht hat, das nochmal zu erweitern. Die haben sich dann nämlich an der Sprache, die auf der, also an der Alltagssprache orientiert Und diese Alltagssprache kam unter anderem von Hörfunk und aus den Nachrichten, also aus dem Fernsehen und aus dem Hörfunk.
Also unsere Massenmedien.
Unsere heutigen Massenmedien, genau. Und die wurden dann, daraus stammt die Standardsprache, die damals zumindest als Standardsprache angesehen wurde. Und auf dieser Basis hat sich jetzt der Duden weiterentwickelt.
Ja, das ist schon krass. Also da sieht man auch wieder, welchen Einfluss unsere Massenmedien heute wieder haben. Selbst an so einem Beispiel mit dem Duden.
Definitiv.
Der Medienwissenschaftler Niklas Luhmann hat in seinem Werk über die Massenmedien namens Die Realität der Massenmedien aus dem Jahr 1996 erwähnt, was wir über die Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien.
Also ich finde schon, dass Massenmedien unsere Wahrnehmung definitiv prägen. Und da kommen wir jetzt auch zu dem, was ich eben schon genannt hatte, diese Unterscheidung zwischen Realität und Wahrnehmung. Wusstest du, dass es da einen Unterschied gibt?
Nee.
Ich nämlich auch nicht bis vor kurzem. Ich habe letztens erst einen Artikel gelesen, dass es einen Unterschied zwischen Wahrnehmung und Realität gibt. Wahrnehmung ist dabei das, was wir persönlich wahrnehmen. Also, dass du mir jetzt gegenüber sitzt und dass ich hier bin. Und die Realität.
Das, was deine Sinne dir sagen.
Genau, das, was ich mit meinen Sinnen wahrnehme. Und die Realität kann aber auch rein informell zu mir kommen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Artikel darüber lese, dass jemand in Berlin mit einem Böller abgeworfen wurde, dann gehe ich davon aus, dass das die Realität ist.
Obwohl man es nicht weiß.
Genau, obwohl ich nicht vor Ort war und es nicht miterlebt habe. Und diese Annahme der Realität führt dazu, dass wir denken, dass es die Wirklichkeit wäre, obwohl die Wirklichkeit daraus bestehen würde, was wir wahrnehmen.
Auf jeden Fall ein komplexes Thema. Also zwei Begriffe, die sich so verwandt anhören und dennoch so komplett verschiedene Perspektiven meinen.
Wie haben die Medien denn damals die Norm repräsentiert? Und inwiefern können wir das anhand von Sprache ausmachen? Das möchten wir uns jetzt an einem Fallbeispiel genauer anschauen.
Das ist genau die richtige Zeit für Cola Rum, für Eiskaffee oder Eisnuss, für Erfrischungsschokolade. Erfrischungsschokolade, eine prima Idee vom Sarotti-Mohren. Jeder Bissen Sommerfrische. Ist das cool und erfrischend.
Die erste Erfrischungsschokolade, nur von Sarotti. Tausend und einmalig gut.
So, wir haben jetzt einmal reingehört in die Werbung. Die stammt aus dem Jahre 1960 und ich finde, man merkt das allein schon an der Qualität. Ich finde es super interessant, da mal reinzuhören und ein bisschen in der Vergangenheit herumzustöbern, wie das damals alles abgelaufen ist und wie die auch gesprochen haben. Simon, ist dir was aufgefallen in der Art, wie sie gesprochen haben?
Ja, für mich hat sich da ganz klar eine Red Flag, wie man heute sagen würde, hervorgetan.
Mhm.
Es fiel nämlich der Satz, da hat sich der Sarotti Moore was richtig Cooles überlegt.
Ja.
Was meinst du, warum könnte das jetzt problematisch sein?
Ja, also das Wort Moore, was wir jetzt hier an der Stelle schon aufgrund rassistischer Hintergründe nicht mehr aussprechen möchten, ist ganz klar rassistisch geprägt aus kolonialistischen Hintergründen heraus.
Ja.
Und auch Literaturwissenschaftler haben festgestellt, dass das Wort eben häufig mit Kohlrahm schwarz in Verbindung stand und dadurch explizit auf die Hautfarbe aufmerksam macht. Und ich hoffe, dass allen Menschen bewusst ist, was alles hinter dem Kolonialismus steckt, welche Ausbeutung und Machenschaften, schlimme Machenschaften. Genau, aber das ist ein anderes Thema, darauf wollen wir gar nicht eingehen. Wir möchten auf die Sarotti-Werbung eingehen, die eben damals noch den Sarotti-Menschen normalisiert hat. Als Hintergrund, wie sieht der Sarotti-Mensch überhaupt aus? Magst du es erzählen, Simon?
Ja, die Sarotti-Figur würde man heutzutage als Person oder People of Color beschreiben.
So sah das Emblem aus und deswegen ist natürlich umso kritischer. Was jetzt aber interessant ist, wenn wir uns zurückerinnern an die Wahrnehmung und an die Realität der Medien, das M-Wort wurde ganz normal gebraucht und dieses Emblem wurde auch ganz herkömmlich genutzt, ohne es weiter zu hinterfragen. Das heißt, Medien präsentieren eine Realität, die von den Hörenden einfach nur angenommen wird als Wahrheit.
Und schon gilt es als normal.
Genau.
Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann ist euch vielleicht noch was aufgefallen an der Werbung. Und zwar das Wort Schätzchen.
Boah, ja.
als Verniedlichung gegenüber der sprechenden Frau. Also schon fast von oben herab gesprochen.
Mhm, sowas von.
Damals auch als Norm geltend. Aber an der Stelle wollen wir auch nicht viel weiter darauf eingehen. Denn wie bereits erwähnt, gibt es eine andere Folge mit dem eigenen Thema Sexismus.
Wir besinnen uns wieder zurück zu unserem Thema, nämlich der Radiowerbung von Sarotti. Damals galt die ganze Darstellung als Norm. Später dann, Anfang der 2000er, kam dann der Shitstorm.
Irgendwann ging es dann bergab. Ich schätze, durch zunehmende Informationsquellen, Internet,
stimmt,
mehr Fernsehen. Ich denke, dadurch vor allem, und vor allem auch die Digitalisierung, haben für den Trend gesorgt.
Auch mehr Leute, die einfach laut wurden und die, denen man Raum gegeben hat oder die mehr Raum bekommen haben.
Ja, absolut. Alles, was wir jetzt mitbekommen, konnte jetzt mehr hinterfragt werden, weil es einfach viel präsenter war.
Mhm.
Siehst du das genauso?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass da die Globalisierung und auch die Medialisierung eine ganz große Rolle spielen.
Und genau bei dieser Debatte um den Begriff Moore kam, wie bereits erwähnt, gar nicht so lange her, es zu einer Riesendebatte. Betroffen war das Mannheimer Kulturzentrum Kapitol.
Ich habe gar nicht so viel darüber mitbekommen, aber erzähl gerne mal noch.
Ja, ich erzähl gerne, weil dort waren nämlich im Eingangsbereich zwei Figuren in Form eines dunkelhäutigen Dieners, eben klar angelehnt an dieser Rotti-Figur. Und ironischerweise gerade bei einer Veranstaltung über Alltagsrassismus.
Das ist so genial. Wirklich.
Sind diese halt aufgefallen und haben eine neue Debatte ausgelöst. Und
ja,
eine Debatte hat ja immer zwei Positionen. Die erste Position ist, dass das Wort Moore ein komplett neutraler, harmloser Begriff ist und zusätzlich Teil eines Kulturguts, wie wir schon in Literatur gerade gehört haben.
Mhm.
Es wurden Straßen, Apotheken danach benannt. Also wieso sollte man daran was ändern?
Lustigerweise habe ich ein Video dazu gesehen. Es war ein Interview, wo Leute befragt wurden, was sie zu dieser Moore-Debatte halten. Und es haben ausschließlich weiße Leute gesagt, dass sie das als unbedenklich halten. Es gab eine Person, die farbig war und die meinte, dass es rassistisch wäre.
Das ist nämlich genau die andere Position, dass das Wort Moore eben klar rassistisch konnotiertes, kolonialistischen Hintergrund hat, der schon immer mit der Abwertung des anderen einhergeht. Was haben sie dann geändert? Noch vor der Jahrtausendwende hat sich einiges getan. Die Sarotti-Figur hat sich gewandelt. Es hat sich aber auch strukturell einiges getan. Der Deutsche Werberat hat nämlich Richtlinien veröffentlicht, die die Diskriminierung in der Werbung verhindern sollen.
Also ich sehe den größten Effekt auf jeden Fall bei den digitalen Medien. Gerade durch das World Wide Web.
Oh ja.
Oder auch Internet gesagt, konnte ein Raum geschaffen werden, um auch andere Realitäten und Wahrnehmungen mit einzufangen. Das heißt, eine Sprachdemokratie wurde ins Leben gerufen. Und gerade durch Globalisierung und Medialisierung ist es einfach viral gegangen.
Ja, genau. Inhalte konnten einfach viel mehr hinterfragt und diskutiert werden. Ich denke, du siehst es genauso, oder?
Definitiv. Erkenntnisse bringt die Zeit mit sich und die Zeit ist im Wandel. Deswegen können wir mal feststellen, ob sich innerhalb des Wandels oder innerhalb der Zeit auch die Sprache mitgewandelt hat und vielleicht auch in unserem Alltag. Und ich finde tatsächlich, dass gerade jetzt auch im letzten Jahrzehnt ein enormes Bewusstsein geschürt wurde oder immer ein wachsenderes Bewusstsein.
Viel mehr Awareness als früher,
ja,
auf jeden Fall. Also ich denke, das zieht sich durch alle Medien durch. Natürlich gibt es vereinzelte Ausnahmen, aber ich denke, die gibt es immer.
Und ich finde es auch wichtig für marginalisierte Gruppen, um gesellschaftlich als Mensch anerkannt zu werden und nicht als Teil einer Randgruppe. Wir gehören alle dazu und wir sollten viel mehr inkludieren als exkludieren.
Du hast gerade schon von Wandel geredet. Ich finde, der Wandel ist auch allein schon an städtischer Infrastruktur sichtbar. Allein, dass die Debatte geführt wird über die Umbenennung der sogenannten Murenstraße in Berlin.
Ja.
Dass darüber geredet wird, Murenapotheken. Oder sogar bei uns in unserer eigenen Stadt in Regensburg, die Drei-Muren-Straße. Es ist einfach wichtig, es passiert was, es wird drüber geredet. Allein, dass wir in diesem Podcast uns drauf beziehen, zeigt schon die Relevanz des Themas.
Voll, das sind richtig gute Punkte, die auch über den privaten Rahmen hinausgehen und eben einen gesellschaftlichen Wandel bewirken. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Fazit von uns, dass wir sagen, hey, es ist ein Wandel ersichtlich. Sowohl bei Sarotti als auch auf den Straßen, als auch in unserem Privatleben. Und es sind so viele Faktoren oder nicht Faktoren, aber Bereiche. Sektoren, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Sektoren. Es sind mehrere Sektoren, die davon betroffen sind. Und natürlich gibt es noch einiges zu tun, das steht außer Frage.
Ich finde, es gibt schon viele Beispiele, dass sich vieles in die richtige Richtung bewegt hat. Sarotti als Beispiel, es hat sich was getan.
Das Emblem ist jetzt eine goldene Figur, die einfach nach den Sternen greift, also ziemlich neutral gehalten.
Ja, das haben sie ja gut gelöst.
Finde ich auch.
Ein anderes Beispiel aus dem Lebensmittelsektor. Früher unter dem Namen Uncle Ben's bekannt.
Stimmt, ja.
Haben sie sich ja umbenannt in jetzt Ben's Originals, also diese Reis- und Fertiggerichte.
Ja, und die haben kein Emblem mehr.
Ja, Emblem komplett weg, komplett neutral jetzt. Aber man muss auch sagen, es gibt natürlich auch Negativbeispiele nach wie vor. Also man erinnert sich an das PR-Desaster von VW von vor ein paar Jahren. Oder hast du es mitbekommen von dem H&M-Pulli, der so in der Kritik stand?
Nee, erzähl nochmal kurz.
Ein dunkelhäutiger junger Mann wurde in einen Pullover gepackt, wo drauf stand Coolest Monkey in the Jungle, also komplett geschmackslos.
Boah, dass das noch geht zu diesen Zeiten wirklich.
Muss man, glaube ich, nicht drüber reden, dass es gar nicht geht.
Also man sieht, es ist auch noch viel Luft nach oben.
Es ist noch Luft nach oben, absolut.
An dieser Stelle eine kurze Einordnung und Erklärung zum Alltagsrassismus in der Werbung heute. Das eben genannte Beispiel Ben's Originals, zuvor Onkel Ben's, hat folgenden Hintergrund. Innerhalb der vergangenen Jahre ist die Kritik am Produkt lauter geworden, da es mit seinen Markenelementen an die Zeit der Sklaverei in den Vereinigten Staaten erinnerte. Denn der Mann trägt einen weißen Kragen, so wie ihn früher Bedienstete in den USA hatten. Zudem wurden Schwarze früher in den Südstaaten Uncle und Aunt, also Onkel und Tante, genannt. Interessant ist an dieser Stelle die Äußerung des Keksherstellers Balsen nach der Produktumbenennung des Keks Afrika. Wir haben dieses Produkt vor 60 Jahren ins Leben gerufen und damals wie heute lagen uns rassistische Gedanken mehr als fern, erklärte der Kekshersteller im März 2020. Um zu vermeiden, dass unsere Produkte Assoziationen mit Rassismus hervorrufen, arbeiten wir bereits an einer Umbenennung. Viele Unternehmen sahen sich insbesondere nach dem Tod von George Floyd und den Black Lives Matter-Bewegungen dazu gezwungen zu handeln, auch wenn der Ausspruch "Don't touch the logo" in der Werbung höchste Priorität hat. Im Fall von H&M handelt es sich um ein Riesen-Werbefauxpas. Der Moderiese hat sich dafür entschuldigt. Gleichzeitig zeigte der große Shitstorm, dass es heutzutage ein großes Bewusstsein für Rassismus in der Werbung gibt. Auf vielen Social-Media-Plattformen wird sich über die Werbung aufgeregt und aufgeklärt. Einem schwarzen Jungen einen Pullover anzuziehen mit dieser Aufschrift bedient ein rassistisches Klischee. Beispielsweise werden im Sport dunkelhäutige Spieler immer wieder mit Affenlauten verunglimpft. Der angesprochene Volkswagen-Clip ist ebenso furchtbar rassistisch. Der Historiker und Aktivist Suher Yasmati hat den Spot auf Instagram geteilt und analysiert. Auf Twitter schreibt Yasmati: "Hey @Volkswagen, kurze Frage. Warum macht ihr eine solch rassistische Werbung, in der eine überdimensional große weiße Hand einen nicht weißen Mann wie ein Spielzeug behandelt und zur Krönung sogar noch in die Petite Clon aus dem Bild rausschnipst? Grund genug, auch von VW eine Entschuldigung zu erwarten. In einem aktualisierten Statement distanziert sich VW von dem Video. Es sei falsch und geschmacklos und entschuldigt sich auch vor dem Hintergrund der eigenen Unternehmensgeschichte. Wir werden aufklären, wie das passieren konnte und Konsequenzen daraus ziehen." Um aufzuklären, hat auch die Bundesregierung eine Kampagne ins Leben gerufen namens Vorsicht Vorurteile. Mit Plakaten in zahlreichen deutschen Städten, digitaler Werbung auf Videoplattformen, Social Media Content und Bannererstellungen in Online-Medien macht die Kampagne Vorsicht Vorurteile darauf aufmerksam, dass aus den scheinbar kleinen und unbemerkten Vorurteilen im Alltag große Probleme in der Gesellschaft entstehen können. Ziel ist es, Denkanstöße zu geben und dazu anzuregen, eigene Vorurteile und Stereotype zu erkennen und zu hinterfragen. So spielen etwa kurze Clips unter dem Motto "Wen hast du erwartet?" mit Stereotypen und Erwartungen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Kampagne will aber auch Menschen dazu motivieren, sich aktiv gegen Rassismus einzusetzen. Auf der Straße und im Arbeitsleben sowie im persönlichen Umfeld oder eben über Social-Media-Kanäle. In Zeiten, in denen sich Werbung zunehmend auch politisch positioniert, indem sich Unternehmen einmischen, politische Debatten aufgreifen, aus gesellschaftlicher Überzeugung oder um die ein oder andere Zielgruppe zu erreichen, ist die Distanzierung und ein Handeln gegen Rassismus ein wichtiger Baustein auch im alltäglichen Leben innerhalb unserer Gesellschaft. Nathalie und Simon haben bereits viele Verbindungen zwischen Werbung und Gesellschaft aufgezählt. Behaltet diese bei den folgenden Ergänzungen aus dem Marketingbereich im Hinterkopf. Marketing hat in den zurückliegenden Jahrzehnten einen großen Wandel durchlebt. Auf die strikte Produktorientierung in den 1950er Jahren folgten die Verkaufsorientierung, die Marktorientierung, die Wettbewerbsorientierung und die Umfeldorientierung. Wenig verändert hatte sich über die Jahrzehnte hinweg die Form der Übermittlung einer Werbebotschaft. Zwar existieren immer noch klassische Formen der Werbung, wie Spots in Rundfunk und Fernsehen und Annoncen, die in Zeitungen geschaltet werden, doch digitale Medien haben sich seit der Jahrtausendwende zu Treibkräften entwickelt. Influencer-Marketing, Social-Media-Marketing oder Content-Marketing sind Werbeformen, die erst mit der wachsenden kommerziellen Bedeutung des Internets entstanden sind. Wie bereits angedeutet, ist Marketing und somit Werbung ein Spiegel der Gesellschaft und insbesondere der aktuellen gesellschaftlichen Werte. Ergänzend ist hier auch die Aussage von Werbefachmann Jack Seguella: Werbung ist alles, sie ist der Detektor der Veränderung des Menschen. Ein Ausspruch, über den wir mal nachdenken können, wenn wir das nächste Mal wieder eine Insta-Werbung vorgeschlagen bekommen. In der Nachkriegsära und in der Zeit des Wirtschaftswunders standen beispielsweise die Befriedigung materieller Bedürfnisse im Vordergrund. In der Gegenwart sind es Themen wie Gesundheit, Ökologie und Nachhaltigkeit, die große gesellschaftliche Relevanz haben. Klima- und Umweltschutz und eine damit verbundene nachhaltige Lebensweise, die Gleichstellung aller Geschlechter, Antirassismuskampagnen und Bewegungen und die fortschreitende Digitalisierung beherrschen den gesellschaftlichen Diskurs in der heutigen Zeit. Marketingabteilungen in großen Unternehmen müssen sich auf diesen Wertewandel einstellen. Denn Marketingkampagnen gegen gesellschaftliche Trends führen nicht zum Erfolg. Mit diesem Hintergrundwissen lässt es sich einerseits gut über die aktuelle Werbung, die Resonanz der Menschen auf rassistische Werbung heute, aber auch über die Werbebeispiele aus dem Regensburger Archiv für Werbeforschung und die gesellschaftlichen Werte damals nachdenken. Mit dieser wissenschaftlichen Anregung übergebe ich wieder zu Nathalie und Simon für ihre Schlussworte.
Also es ist, ja, es geht in beide Richtungen und wir hoffen natürlich das Allerbeste und hoffen auch, dass ihr etwas für euch daraus mitnehmen konntet.
Das ist nämlich das Allerwichtigste. Wichtig finde ich aber auch noch, dass man grundsätzlich seine eigenen Normen und Realitäten selbst hinterfragt und selbstkritisch beleuchtet. So wie wir jetzt gerade die Öffentlichkeit und die Medien kritisch beleuchten, ist es immer noch wichtig, bei sich selbst zu schauen, obwohl die Medien so einen großen Einfluss haben.
Definitiv. Und nicht alles, was im Vordergrund steht, ist das Einzige, was zu sehen ist. Es gibt nämlich auch noch zwei andere tolle Personen, die hier dafür gesorgt haben, dass wir diesen Podcast aufnehmen können. Und das sind zum einen die Anna.
Und zum anderen die Emmy.
Genau. Die beiden haben auch Organisatorisches im Hintergrund geregelt und kümmern sich um die Technik, ums Schneiden.
Also riesen Dankeschön auch an euch zwei. Ohne euch wäre das auch nicht möglich gewesen.
Danke auch an den Studentenfunk, der uns ermöglicht, mit dieser Technik hier zu arbeiten.
Und auch nochmal ein Riesendankeschön an Frau Dr. Niebling, dass sie uns durch dieses Projektseminar geführt hat. Es hat Spaß gemacht. Und ich glaube, wir konnten alle was mitnehmen draus. Und jetzt haben wir auch einfach mal einen Podcast gemacht.
Oh ja, wie fühlst du dich jetzt nach dem ersten Mal podcasten?
Es war schon echt witzig. Also, es war schon cool.
Ich muss auch sagen, mir hat es mega Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass man so viel nochmal neu aufnehmen muss.
Es war ein hartes Stück Arbeit, aber we got there.
Ja, in dem Sinne, macht's gut.
Und schaut in die anderen Folgen rein.